Ereignis ist, wo wir gerne zusammenkommen, wo wir gerne Gemeinschaft haben, wo wir einfach miteinander Freude und Leid teilen dürfen. Und das wünsche ich mir auch für diesen Tag heute, dass wir die Freude, die manche ja heute mit in den Gottesdienst gebracht haben, weil sie einen Schritt machen wollen, weil sie sich taufen lassen wollen, dass wir diese Freude mit ihnen teilen und somit dazu beitragen, dass sie auch diesen Tag als etwas Fröhliches, als etwas Schönes, als etwas einzigartig erleben können und somit auch an diesen Tag sich gerne zurückerinnern werden. Hallo, hallo, wenn wir uns treffen, werden wir froh. Ich möchte einen Text nehmen aus dem Alten Testament. Etwas ungewöhnlich für einen Taufgottesdienst, weil meistens nimmt man doch irgendeinen Text aus dem Neuen Testament. Und doch sehe ich viele Parallelen zu diesem Text aus dem Alten Testament, zu Texten im Neuen Testament, die über eine Taufe sprechen. Der Name, der etwas häufiger vorkommen wird, heißt Naaman. Ein Oberbefehlshaber lernt Gehorsam und wird geheilt. Die Geschichte finden wir in 2. Könige, Kapitel 5, die Verse 1 bis 19. Aram war Israels Nachbar, im Nordosten, dem jetzigen Syrien. Doch die beiden Nationen lebten nicht immer friedlich miteinander. Unter David zahlte Aram Tribut an Israel. Zur Zeit Elisas gewann Aram an Macht und unternahm häufig Plünderungen gegen Israel. Um die Menschen zu zermürben und politische Unruhen auszulösen. Nach erfolgreichen Angriffen wurden oft Israeliten gefangen genommen, nach Aram gebracht und dort sozusagen als Gefangene, ja, als Diener oder Sklaven gehalten. Naaman war einer der erfolgreichsten Oberbefehlshaber, genoss großes Ansehen im Land, war ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz. Eine damals tödliche Krankheit. Und Naaman hatte eine Dienerin, die aus Israel stammte und aus dem Haus ihrer Familie entführt worden war. Ironischerweise kam Naamans einzige Hoffnung auf Heilung aus Israel. Es ist schon bemerkenswert und interessant, dass scheinbar was nicht funktioniert, dass der Glaube des jungen Mädchens und Naamans Bitte stehen im Kontrast zu der Hartnäckigkeit des Königs von Israel. Ein mächtiger Mann sucht beim Gott des Feindes um Hilfe. Wo passiert sowas? Meistens geht man doch die Feinde aus dem Weg und sagt, nee, bloß nicht. Mit ihm will ich nichts zu tun haben und alles, was mit ihm in Verbindung gebracht wird, möchte ich auch nicht zu tun haben. Und hier erleben wir eine einzigartige Geschichte, wo Naaman, ein jetziger Syrer, ein Kriegsheld, ein Oberbefehlshaber, ein einflussreicher Mann sozusagen Hilfe sucht bei seinem Feind, beziehungsweise beim Gott seines Feindes. Wir kennen nicht viel über den Namen des Mädchens und wissen auch nicht sehr viel von Namen. Aber ein kurzer Hinweis in den ersten paar Versen an ihrer Herren führte ein mächtiger aramäischer Krieger zur Heilung, zum Glauben an Gott. Gott hatte sie in einer bestimmten Absicht an diesen Ort gestellt. Und sie war treu, ein kleines Mädchen. Eine Frage mittendrin. An welchen Ort hat Gott dich gestellt? An welchen Ort hat Gott mit dir was vor? Und bist du da treu? wenn unsere Position noch so unbedeutend und klein ist, kann Gott uns gebrauchen und sein Wort im Glauben auszubreiten. Daher denke ich, sollten wir jede Gelegenheit wahrnehmen, nutzen. Denn wir wissen nicht, mit welchen Menschen wir in Kontakt kommen und was diese Botschaft bei dem einen oder anderen vielleicht auswirkt. Naaman war unheilbar krank. Der Aussatz bedrohte sein Leben. Lepra vermutlich, das war damals eine der meist gefürchteten Krankheiten. Naaman war bereit, für seine Heilung eine riesige Summe zu zahlen. Er war auch bereit, eine sehr weite Reise in ein verachtetes Land zu unternehmen. Noch erstaunlicher und interessanter ist, dass ein mächtiger Herr, ein mächtiger Krieger, bereit war, auf ein kleines Mädchen zu hören. Zu glauben, dass die Botschaft dieses Mädchen, dieser Dienerin, in meinem Leben oder in seinem Leben etwas bewirken könnte. Naaman hatte diese schlimme, tödlich endete Krankheit Aussatz. Ich sehe da ein Bild von der Sünde, und der jeder Mensch, der noch keinen Frieden mit Gott hat, leidet an dieser Krankheit, die in dem ewigen Tod, in dem sich nie mehr ändernden Zustand des Getrenntseins von Gott endet. Und dieses von seiner Krankheit ausgesehen, war Naaman bewusst. Wir sehen hier erstens, Naaman hatte Glauben. Er war in gewisser Hinsicht bereit, über seinen Schatten zu springen und zu sagen, ja, das ist meine letzte Hoffnung, ich gebe alles, was ich kann, um dieses kleine Mädchen noch zu glauben und mache mich auf den Weg. Zweitens, wir lesen in Vers 5. Und er ging hin und nahm mit sich 10 Talente Silber und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Nachdem Naaman von diesem Mädchen gehört hatte, dass es in Samarien einen Propheten gibt, der ihn von seiner Krankheit heilen könnte, nimmt er eine sehr große Summe Geld mit sich und begibt sich auf der Reise. Was wollte er mit dem Geld machen? Wollte er für die Heilung bezahlen? Wenn wir diesen Text uns näher anschauen, da lesen wir, bei seiner Rückkehr brachte er fast alles wieder mit heim. Was lernen wir daraus? Gott lässt sich nicht bezahlen. Er gibt aus Gnade, aus Liebe und aus Barmherzigkeit. Nebenbei bemerkt, könnten wir auch gar nicht genug bezahlen, weil der Preis unbezahlbar hoch ist für unsere Rettung, für das, was Jesus für dich und für mich am Kreuz vollbracht hat. Naaman musste lernen, dass ihm sein Geld gar nichts brachte und nicht helfen konnte in Bezug auf seine Krankheit. Auch heute glauben die Menschen, etwas für ihre eigene Seligkeit tun zu können, sich einen Platz im Himmel zu reservieren oder erkaufen zu können. Manchmal reagieren die Menschen auf Gottes Angebot der Vergebung genauso. Einfach an Jesus zu glauben oder zu gehorchen, scheint nicht heldenhaft. Einfach an Jesus zu glauben, scheint ihnen nicht bedeutsam genug, um ihnen das ewige Leben zu garantieren. Und Menschen unternehmen manche Anstrengungen, sind vielleicht bereit, materielle Opfer zu bringen, um das ewige Heil oder die Heilung von der Krankheit der Sünde ja irgendwie zu erkaufen zu wollen. Aber wir merken, aus dieser Geschichte lesen wir und sehen, dass horrende Spenden einen nicht retten können. Es ist der Glaube. Der Glaube an das Werk Jesu Christi. Und das ist aus Gnade. Zweitens sehen wir hier, Gott sieht nicht die Person an. Spielt keine Rolle, ob ein Bettler, ein Otto-Normalverbraucher oder ein König. Vor Gott sind wir alle gleich. Zumindest was unsere Natur angeht. Im Psalm 14 sagt es, alle sind abgewichen. Sie sind allesamt verderbt. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Wir alle haben gesündigt und brauchen die Vergebung und die Gnade Gottes, unseres Herrn. Wenn wir ein paar Verse weiterlesen, in Vers 9 und 10, da lesen wir, und Naaman kam mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt am Eingang des Hauses Elisas. Und Elisa sandte seinen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was muss hier wohl in Naamans Kopf hervorgegangen sein? Naaman glaubte, wenn er entsprechend auffahren würde mit Soldaten, mit Kriegern, mit Pferden, mit Rossen, mit allem drum und dran und sein Ruf ihn vorauseilen würde, da würde sich dieser Prophet sich schon wissen, wie er sich zu verhalten habe. Er, als ein großer Mann, war es gewöhnt, respektiert zu werden, und er war außer sich, als Elisa ihn wie einen gewöhnlichen Menschen behandelt. Es ist erstaunlich, dass Naaman Glauben hatte. Er glaubte der Botschaft dieses kleinen Mädchen. Aber, und da kommt ein Aber. Er dachte, wenn ich es selber in der Hand nehme, und dafür noch ein wenig bezahle und groß auftauche und Motz im gewissen Sinne aufkreuze mit einer Herde von Pferden und Krieger und so weiter und so fort, da kann ich doch eindeutschen. Denn Glaube ist ja gut, aber ich muss es ja selber in der Hand nehmen. Ich muss es doch selber hier klarstellen. Nein, Elisa lässt nur einen Diener rauskommen, um Naaman die Botschaft zu bringen. Naaman setzte auf eine bevorzugte Behandlung aufgrund seiner Stellung. Doch das Verhalten Elisas grenzt schon fast an Beleidigung. Wie kann er nur sowas tun? Dass er nur einen Diener rausschickt, wenn ein Großoberbefehlshaber oder ein Krieger vor der Tür kommt. Kein Empfang, die Stellung des Gastes angemessen wäre, ja noch nicht mal einmal eine Begrüßung. Er schickt nur einen Diener mit dem Auftrag und gibt ihm das weiter. Naaman musste lernen, dass in seiner Stellung und sein Ruf überhaupt keinen Vorteil brachte und ihn schon gar nicht heilen konnte. Er war ein stolzer Mann, erwartete königliche Behandlung. Mal ehrlich, wie oft denken wir nicht ähnlich? Ich bin doch was Besonderes. Ich erwarte doch von meinem Nächsten, dass er mich mit Respekt, mit Hochachtung, ja, behandelt, und ich habe es ja zu etwas geschafft, denke ein oder andere doch. Wenn wir es vielleicht nicht sagen, dann still leise im Herzen. Viele Menschen glauben bis heute, dass Gott sie aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Stellung einfach annehmen muss. Aber wir brauchen gar nicht so weit gehen. Denken nicht vielleicht auch viele Kinder gläubige Eltern so oder ähnlich? Meine Eltern sind gläubig. Ich habe regelmäßig die Kirche besucht. Ich bin schon seit vielen Jahren dabei. Da wird mich Gott schon annehmen, oder? Zum Glück werden viele Kinder gläubige Eltern von schlimmen Sünden bewahrt. Aber trotzdem bleibt der Vers aus Psalm 14 auch für uns alle relevant und zutreffend. Alle haben gesündigt und alle brauchen die Gnade Gottes. Ein dritter Aspekt oder vierter sogar: Gott verlangt bedingungslosen Gehorsam. Die Verse 10 und 12 lesen wir, wo ich vorhin sagte, Pünktchen, Pünktchen, gehe hin und bade dich 7-mal im Jordan. Dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sagte, ich hatte gedacht, sind nicht die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich weg und war zornig. Er war ein stolzer Mann, erwartete königliche Behandlung. Und sich in einem großen Fluss zu waschen, war eine Sache, aber der Jordan, der dreckig, klein, unbedeutend war. Dennoch wusste Naaman, oder musste er sich beugen und Elisas Anweisung folgen, um geheilt zu werden. Es ist schon fast komisch. Der Mann, der von seinen Untergebenen bedingungslosen Gehorsam fordert, konnte und musste, egal ob der Befehl sinnvoll oder nachvollziehbar war, selber Gehorsam lernen. Der Befehl war eindeutig. Bade dich 7-mal im Jordan. Aber es fiel Naaman schwer, diesem Befehl einfach zu folgen und das zu tun. Naaman musste lernen, dass man Gott glauben und gehorchen darf. Gehorsam gegenüber Gott beginnt mit Demut. Wir müssen daran glauben, dass sein Weg der bessere ist als unser eigener. Wenn wir ihm aber demütig gehorchen, wird sein Segen schon kommen. Ob gleich oder erst später. Wir werden den Segen ernten. Und so ist es auch oft mit Menschen um uns herum. Sie haben so ihre Vorstellung. Genauso wie Naaman. Siehe, ich dachte, wenn das und das geschieht, wenn ich das und das mache, dann wird es schon. Und ich ertappe mich selber oft daran, dass ich denke, dass ich das und das tun werde oder mache und dann wird es schon. Und ich stelle fest, dass es nicht immer so ist. Dass ich manchmal auch warten darf und muss und lange hören muss, bis Gott mir sagt, nein, es ist eigentlich anders. Dabei ist die Botschaft doch so einfach. In Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 30 lesen wir, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Und für viele ist es einfach zu einfach. Man muss Gott und sein Wort glauben und gehorchen. Und das fällt uns doch so oft schwer. Bedingungsloser Gehorsam Gott gegenüber ist die Kapitulation des eigenen Ichs. Und genau zu diesem Punkt muss man kommen, auch im eigenen Leben, um Jesus nachzufolgen. Wir sehen hier einige Parallelen. Einige Parallelen zur Apostelgeschichte Kapitel 8, wo Philippus und der äthiopische Finanzbeamte. Der äthiopische Finanzbeamte war auch reich, hatte auch riesigen Einfluss, konnte sich's leisten, von Äthiopien 2000 Kilometer nach Jerusalem zu reisen, sich auf den Weg zu machen. Er war suchend, er war fragend, er wollte mehr wissen über den Gott. Und siehe da, er erfährt und erlebt nicht das, was er sich gewünscht hat. Vielleicht etwas enttäuscht, kauft er sich eine Jesaja-Rolle und macht sich auf den Weg zurück und liest sie, und siehe da, in der Öde ist Philippus plötzlich und hört, was der äthiopische Finanzminister da liest in der Jesaja-Rolle, und fragt ihn: Verstehst du das? Er legt es ihm aus, und auch da sehen wir, Glaube war gefragt. Der äthiopische Finanzminister musste und durfte glauben. Zweitens, Gehorsam war gefragt. Gehorsam in dem Sinne, dass er das, was er gelesen hat, was er gerade verstanden hat, was Philippus ihm erklärt hatte, dass er das auch umsetzt. Und er sieht Wasser und sagt: Was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Wir sehen hier Parallelen zu dem Taufereignis. Einige Schritte sind erforderlich, sind gefragt. Zu glauben an Jesus Christus. Die Botschaft anzunehmen, aufzunehmen und dann aber auch umzusetzen. Dem zu gehorchen und zu sagen: Ja, ich möchte auch den zweiten Schritt tun. Als Naaman an diesem Punkt angekommen war, dass er kapitulieren durfte und seine Knechte ihn liebevoll oder auf eine liebevolle Art mit ihm geredet haben, vielleicht auch aus dem Gedanke: Hey, werd wach, das ist deine letzte Chance. Wenn du das nicht tust, wenn du nicht drauf hörst, wirst du sterben. Du wirst nicht heil werden. Erkennt er, dass ihm weder sein Reichtum, noch seine Stellung, noch seine eigene Vorstellung, sondern allein der Gehorsam diesem Befehl gegenüber helfen kann? Steigt er letztendlich in den Jordan und taucht unter. Und nun fangen sie an zu zählen. Er taucht unter einmal, schaut wahrscheinlich auf seine Haut und denkt sich: Mensch, da hat sich noch nichts geändert. Er taucht unter das zweite Mal, wieder wahrscheinlich ein Blick, dritte, vierte, fünfte. Ich frage mich, hat er da vielleicht Zweifeln zu begonnen? Ich frage mich, würden wir vielleicht oder würde ich anfangen zu zweifeln? Da tut sich ja nichts. Wenigstens beim fünften Mal, wenn die eine Hand geheilt wäre, dann würde ich ja noch das sechste und siebte Mal mich untertauchen. Welche Gedanken muss er gehabt haben? Beim siebten Mal, als er untertaucht und wieder hervorkommt, sieht er, dass seine Haut so ist wie das eines jungen Knabens. Er war geheilt. Er war gesund. Wir sehen hier in dieser Geschichte, dass Glaube gefragt war. Wir sehen hier, dass Gehorsam gefragt war. Wir sehen hier, dass es nicht darauf ankommt, wer es ist. Ob Bettler, oder Normalverbraucher oder Könige. Wenn wir der Botschaft vom Kreuz nicht Glauben schenken, wird es uns nichts helfen. Wenn wir diese Botschaft der Bibel nicht gehorchen, wird es uns nicht weiterbringen. Und wenn wir meinen, dass es nur so funktioniert, wie ich mir selber vorstelle oder zusammenreibe, nur dann kann es funktionieren, dann wird es auch nicht viel bringen. Wir müssen das Wort Gottes schon hören, lesen, aufnehmen und uns Gott anvertrauen. Und die Einsicht persönlicher Unfähigkeit führt zu Gott. Wenn ein Mensch an diesem Punkt ankommt, dass er von sich aus sich nicht retten kann und er Gottes Anforderungen Folge leistet, indem er seine Sünden bekennt, dann handelt Gott. Dann handelt Gott, indem er vergibt, indem er rettet, indem er Heilung der Seele schenkt. Es wird unser Glaube an Jesus Christus sein, was uns rettet und nicht unser Bankkonto. Viele Menschen möchten von der Aussatz oder von dieser Krankheit der Sünde gereinigt werden. Und oft sind die Menschen hoffnungslos, verzweifelt. Sie irren umher und suchen in allen möglichen Dingen nach einem Halt, nach Vergebung, nach Hoffnung, nach Sinn erfülltes Leben. Und sie sind oft bereit, große Wege in Kauf zu nehmen, viel Geld zu bezahlen. Wie beim Namen. Ich dachte oder ich hatte gedacht. Doch die eigenen Gedanken führen nicht zur Heilung. Wir müssen schon die Methoden Gottes wählen, um gerettet zu werden. Auch wenn es uns einfach erscheint oder nicht unserer Vorstellung entspricht und wir unsere eigene Wichtigkeit beiseite legen müssen. Was ist gefragt? Gefragt ist Glaube. Gefragt ist Gehorsam, Demut, ja, alles andere schön und gut, nur es wird uns nicht weiterhelfen. Was sehen wir hier? Wir sehen hier Parallelen zu jemandem, der sich taufen lassen möchte. Die Person hat geglaubt, hat das Geschenk der Gnade Gottes angenommen. Und hat verstanden, dass es auch einen zweiten Schritt gibt. Und dass ich dem Gehorsam folgen darf oder muss. Und dann mich taufen lassen. Und das wollen wir heute praktizieren. Wir wollen einfach, dass die, die zum Glauben gekommen sind, und die, die so weit jetzt sind und den Wunsch haben, sich taufen zu lassen, es tun können. Und das wollen wir feiern. Wir wollen feiern, dass die Erkenntnis da ist. Wir wollen feiern, dass Christus der Einzige ist, der rettet. Wir wollen feiern, dass es heute die Gnadenzeit gibt. Dass heute diese Botschaft noch gilt für jeden Einzelnen von uns. Und so möchte ich bitten, dass die, die sich taufen lassen, mit nach vorne kommen, kurz sich vorstellen und ein paar Sätze zu sich sagen. Und ich würde mich freuen, wenn die Leonie jetzt nach vorne kommt, der Osas. Could you come, please? Komm hier vorne. Genau. Ja. Und die Theresa, die ist scheinbar draußen mit den Kindern.